Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir brauchen mehr Frauen in der IT-Branche. Das sagen 50 Frauen aus Politik, Wissenschaft und Bildung. Sie haben die Initiative She Transforms IT gegründet. Aber was genau würde sich ändern, wenn mehr Frauen in der Informations- und Technologiebranche arbeiten würden?
Es verändert Arbeitskultur, Unternehmenskultur, wie man in Teams zusammenarbeitet, wie man vielleicht auch ein bisschen weniger hierarchische Strukturen hat. All das ist, glaube ich, etwas, was sich verändert, wenn man gemischtere Gruppen hat, Frauen mit dabei hat und nicht mehr so ganz klassisch die männlichen Alpha-Tiere, wie wir sie in vielen Branchen leider noch gewohnt sind.
Das ganze Interview mit Anna Christmann von den Grünen, eine der Initiatorinnen von She Transforms IT, in wenigen Minuten hier bei Campus und Karriere. Und damit willkommen zum Bildungsmagazin. Ich bin Sabrina Loy. Bayerischen Hochschulen soll mehr Autonomie und Unternehmertum zugestanden werden. Das sieht die geplante Hochschulreform dort vor. An der gibt es aber auch Kritik, vor allem von Seiten der Geistes- und Sozialwissenschaften. Denn wenn es bei Hochschulen demnächst vor allem um die Wirtschaftlichkeit geht, stellt sich die Frage, welche Zukunftsfächer wie Turkologie, Altertumswissenschaft oder vergleichende Literaturwissenschaft noch haben. Um diese Zukunft wird jetzt gekämpft. Für den Erhalt und die Stärkung der Geistes- und Sozialwissenschaften in Bayern. So heißt eine aktuelle Petition, die von der neu gegründeten Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften GUS ins Leben gerufen wurde. Knapp 4000 Kritikerinnen und Kritiker der Bayerischen Hochschulreform haben bereits unterschrieben. Heute um 15 Uhr ruft die Initiative zur Kundgebung auf. Susanne Lettenbauer fasst zusammen, worum es bei der Kritik geht.
Eigentlich klingt das Eckpunktepapier zur bayerischen Hochschulreform zukunftsweisend. Mehr Autonomie für die Hochschulen, mehr Forschungsprofessuren, Stellenbesetzungen gleich durch die Fakultäten und nicht mehr von fachfremden Beamten des Kultusministeriums, hochschuleigene Beteiligung an Start-ups, kurz der Weg zur eigenverantwortlichen, unternehmerischen Hochschule.
Aber wir müssen schon fragen, mit welchem Freiheitsbegriff hier eigentlich hantiert wird.
Kritisiert Maciej Bakinowski, Masterstudent der vergleichenden Literaturwissenschaft an der LMU. Er, wie auch die eigens gegründete Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften, GUS, die zur heutigen Kundgebung in München, Nürnberg und Augsburg aufgerufen hat, sind davon überzeugt,
dass es in erster Linie um Freiheit zum Fundraising geht, um Freiheit zur unternehmerischen Betätigung und zum Einwerben von Drittmitteln. Also um verschiedene Praktiken, die mit Wissenschaftsfreiheit, also das, worüber wir eigentlich sprechen müssten, nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun haben.
Die Kritik kommt nicht nur aus den sogenannten Orchideenfächern, sondern zieht sich durch alle Fakultäten und Universitäten bis hin zur Technischen Universität München, die sich seit Jahren ökonomisch aufstellt. Wie soll zum Beispiel Grundlagenforschung wirtschaftlich verwertet werden? Wer entscheidet, welche Wissenschaft künftig gewinnbringend sein wird? Das fragen sich nicht nur Mathematiker und Informatiker, sondern auch LMU-Professorin Paula Irene Villa-Braslawski, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Start-up-Gründungen, externe Beratertätigkeiten, das gäbe es doch alles schon.
Wir haben eine große Skepsis, ich eben auch. Also unternehmerische Hochschule, das halte ich für überaus problematisch, weil einerseits gibt es das durchaus in manchen Bereichen. Es wird sehr viel ausgegründet aus den Hochschulen. Es gibt unternehmerische Tätigkeiten. Es wird in gewisser Weise einer bestimmten Marktlogik ja durchaus gefolgt. Und andererseits frage ich mich und fragen wir uns, wozu sollen die Hochschulen überhaupt sich einer bestimmten Ethos, einer unternehmerischen Form verpflichten?
Autonomie und Unternehmertum haben nichts miteinander zu tun, betont Soziologin Villa. Unternehmerisches Denken zerstöre vielmehr die Unabhängigkeit der Hochschullandschaft.
Die Frage ist, ob Autonomie heißen muss, die Umgehung und die Aussetzung durchaus bewährter oder in irgendeiner Form doch notwendiger demokratischer Forschungs-, wissenschaftspolitischer Kontrollen und Regularien.
Ein weiterer Kritikpunkt, die Idee, Professoren und Professorinnen weniger Lehre zuzumuten, dafür mehr Forschungsfreisemester. Das sei nicht zielführend, meint Soziologin Villa.
Es gibt ja viel Reformbedarf an den Universitäten. Aber das, was da jetzt angeboten wird, dieses Globaldeputatsmodell, das liest sich zunächst mal im Eckpunktepapier ausgesprochen ungerecht und unklar auch, wie das geregelt sein soll. Und insofern halte ich da gar nichts von.
Die Kritiker sind sich einig, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie die Grundlagenforschung im Allgemeinen müssten vom Diktat der ökonomischen Verwertbarkeit befreit werden. Das sei gerade für eine lebendige Bildungslandschaft wichtig, mahnt Eduard Meusel, Dozent der Indogermanistik der LMU. In Bayern hätten sich die Universitäten und Hochschulen generell nur sehr begrenzt an der Hochschulreform beteiligen können, anders als in Thüringen etwa, wo Dialoggruppen an den Hochschulen eingesetzt wurden.
Wir sehen, dass das Gesetz im Frühjahr durchgesetzt werden soll, aber wir sehen auch, dass die Hochschulöffentlichkeit erst in den letzten Tagen so richtig über Inhalte und auch die Folgen des Gesetzesvorhabens in Kenntnis gesetzt wird. Und das passt für uns nicht zusammen.
Man müsse sich fragen, welche Aufgaben Hochschulen und Universitäten künftig erfüllen sollen. Gerade im Hinblick auf die Studierenden, sagt Masterstudent Bakinowski.
Natürlich treten Studierende nach einer universitären Laufbahn auch in den Arbeitsmarkt ein. Das kann aber nicht die einzige Maxime sein. Also wenn das tatsächlich das einzige Interesse der bayerischen Staatsregierung ist, dann möchte ich zurückfragen, warum wir überhaupt noch Universitäten erhalten sollten und ob der Bildungsbegriff, den die Staatsregierung da ins Feld führt, nicht eigentlich ein Ausbildungsbegriff ist und ob die Leistungen, die sie sich von Universitäten wünschen oder von Universitäten verlangen, nicht in Wirklichkeit Leistungen sind, die von Ausbildungsbetrieben in Bayern und ganz Deutschland erbracht werden.
Frauen in der IT sind auch heute noch die absolute Ausnahme hier in Deutschland. Der Frauenanteil liegt hierbei gerade einmal 17%. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf einem der Schlussplätze. Das soll sich aber ändern, zumindest wenn es nach der Initiative She Transforms IT geht. Eine Initiative, in der mehr als 50 Entscheidungsträgerinnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft einen Aufruf für mehr Frauen in der Digitalisierung gestartet haben. Die Initiative wurde jetzt offiziell beim Digitalgipfel der Bundesregierung vorgestellt, der gestern und heute stattfindet. Mit einer der Initiatorinnen habe ich vor der Sendung gesprochen, Anna Christmann von den Grünen. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, was mit dieser Initiative erreicht werden soll.
Wir brauchen dringend mehr Frauen in der Digitalisierung. Sie haben es gesagt, unter 20% ist der Anteil in den IT-Berufen. Auch bei den Studierenden sieht es nicht besser aus. Wir haben nur 19% Informatikstudentinnen. Aber wir brauchen alle Perspektiven für die Gestaltung der Digitalisierung. Nur dann können wir wirklich innovativ sein und auch die Digitalisierung so gestalten, dass sie auch für alle Teile der Gesellschaft dann auch gut funktioniert.
Sie haben gerade schon Perspektiven und alle Perspektiven genannt. Also warum genau ist es so wichtig, dass mehr Frauen auch in der IT-Branche arbeiten?
Na, wir erleben es immer wieder, dass Produkte entwickelt werden, die nur auf den Daten von Männern basieren, die nur für Männer gut funktionieren. Im Gesundheitsbereich zum Beispiel nur die Symptome von Herzinfarkten, die bei Männern typisch sind, berücksichtigen, aber nicht die von Frauen. Also ganz oft ist es für die konkrete Produktentwicklung ganz wichtig, dass man auch eine weibliche Perspektive dabei hat. Und ganz generell gibt es natürlich ganz viele Studien, die sagen, gemischte Teams sind einfach immer innovativer, weil man eben aus verschiedenen Blickwinkeln auf eine Frage guckt. Und insofern ist es auch im besten Interesse unserer Wirtschaft, dass wir die Frauen dabei haben.
Und was hält aktuell Frauen noch davon ab, in der IT Fuß zu fassen?
Ja, wir sehen das relativ konkret, dass das in der Teenagerzeit passiert, dass die Mädchen in dem Alter verloren gehen für diesen Bereich. Es gibt Informatikwettbewerbe ja in Schulen und in der Grundschule sind da noch fast 50% Mädchen beim sogenannten Informatik-Biber dabei. Wenn wir aber dann in die Oberstufe schauen beim Bundeswettbewerb Informatik, dann sind das nur noch so 10-20% Mädchen. Und das heißt, im Laufe dieser Bildungskarriere müssen wir gucken, dass wir aufhören mit Gender-Stereotypen, dass klar ist, wir brauchen die Mädchen genauso wie die Jungs und zum Beispiel sowas wie ein Informatik-Pflichtfach auch da ist, wo die Mädchen genauso damit in Berührung kommen wie die Jungs und nicht nur die, die sich in der Informatik AG freiwillig gemeldet haben. Das ist die entscheidende Phase und da wollen wir ran.
Okay, das heißt, wenn wir es mal zusammenfassen, was muss jetzt an welchen Stellen alles was passieren? Also an Hochschulen, Schulen, in Unternehmen und vor allem auch in der Politik?
Genau, wir wollen in alle Bereiche ran, die wichtig sind. Bildung habe ich gerade schon genannt. Hochschulen sind natürlich da der zweite Part, wo es darum geht, wie mache ich eigentlich Studiengänge, dass die auch für alle interessant sind und nicht nur klassisch auf Jungs ausgerichtet sind. In der Wirtschaft ist die Frage, wie können Unternehmen aktiv Frauen empowern, Netzwerke unterstützen oder zum Beispiel auch konkrete Finanzierungen für Gründerinnen in dem Bereich zur Verfügung stellen. Und auch die Medien spielen natürlich eine Rolle. Wer kommt denn vor in der digitalen Öffentlichkeit? Sind immer nur die Männer mit den Laptops abgebildet oder sind da auch Frauen? Also diese Stereotype da auch aktiv rauszubringen, das ist eine wichtige Aufgabe.
Wie genau wollen Sie da mit der Initiative jetzt vorgehen? Also wie können Sie da an Stellschrauben drehen?
Also ich bin erstmal total froh, dass wir diese Initiative jetzt haben mit wirklich 50 tollen Erstunterzeichnerinnen. Ich habe das die letzten Jahre schon immer thematisiert, dass zum Beispiel gerade beim Digitalgipfel immer so wenig Frauen waren. Jetzt haben wir da eine Sichtbarkeit hergestellt mit einfach auch tollen weiblichen Vorbildern. Und das ist natürlich jetzt nur der Startschuss. Ausgehend davon wollen wir mit den vielen Partnerinnen jetzt aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft weiterarbeiten und ganz konkret natürlich Projekte entwickeln, wie wir Frauen in den Bereichen unterstützen können, wie wir Frauen sichtbarer machen können. Das wird jetzt losgehen und da freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen tollen Digitalfrauen.
Sagt Anna Christmann von den Grünen. Sie hat die Initiative She Transforms IT mitbegründet. In Deutschland sind Frauen in der Informations- und Technologiebranche heute immer noch Mangelware. Das Problem gibt es aber auch an anderen Stellen, wie unser nächstes Beispiel aus Italien zeigt.
Campus und Karriere. International.
Was hohe Positionen angeht, muss man in Italien ziemlich lange suchen, um dort eine Frau zu finden. Das gilt auch für die Hochschullandschaft. Knapp 100 staatliche und nichtstaatliche Unis gibt es in Italien. Gerade einmal an 7 davon steht heute eine Frau an der Spitze. Dazu gehört seit neuestem auch Antonella Polimeni. Sie ist neue Rektorin an der Sapienza-Universität in Rom, eine der ältesten und vor allem die größte Uni in Italien. Unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz erzählt, wie Antonella Polimeni dorthin gekommen ist und was sie nun vorhat.
Glückwunsch, sagt der Sicherheitsmann bei der Einfahrt auf das Universitätsgelände im römischen Stadtviertel Nomentano. Er kennt Antonella Polimeni schon lange. Nun ist sie frisch gewählte Rektorin der Sapienza-Universität. Ich bin stolz, dieser großen Hochschule vorzustehen, mit ihrer 717 Jahre alten Geschichte, einer Hochschule, die alle Wissenschaften vereint. Die Sapienza, wie sie die Römer nennen, ist eine der größten Universitäten Europas. An die 115.000 junge Menschen studieren hier. Momentan vor allem online, Corona-bedingt. Auf die Anmeldungen wirkt sich das nicht negativ aus. In Italien haben, so verkündet der zuständige Minister Manfredi, die Einschreibungen um 6% zugenommen. Bei der Sapienza sind es gar mehr als 9%. Beliebt ist sie auch bei ausländischen Studenten, etwa im Rahmen des Erasmus-Programmes. Die neue Rektorin will die Universität noch internationaler machen. In diesen Jahren ist die Sapienza sehr gewachsen, was die internationalen Studenten angeht. Es sind ungefähr 9.000. Es muss eine Steigerung geben, auch weil die Sapienza in Rom liegt, also in einer Stadt, die schon allein attraktiv ist. Auch diverser soll sie werden. Und die Verwaltung müsse vereinfacht werden, um mehr Zeit für andere Aktivitäten zu haben. Fast ihr ganzes akademisches Berufsleben hat die 58-jährige Römerin Polimeni an der Sapienza verbracht. Studium der Medizin, dann Spezialisierung auf Zahnheilkunde, vor allem bei Kindern. Sie wird Professorin, Dekanin der Fakultät und schließlich bei einer Online-Abstimmung im ersten Wahlgang zur neuen Leiterin bestimmt. Bei ihrer Karriere war die Unterstützung der Familie sehr wichtig, erzählt sie. So war sie meist um 7 Uhr morgens in der Klinik. Ihr Mann brachte die beiden Kinder zur Schule. Als eine von 7 Rektorinnen in ganz Italien kennt sie die berühmte gläserne Decke. Gerade auch in der akademischen Welt erreichen nur wenige Frauen eine Führungsposition. Unter den Studierenden machen die Frauen mehr als 50% aus. Doch wenn wir dann die akademischen Laufbahnen analysieren, also die Assistenten bis hin zu den Professoren ansehen, dann wird der Prozentanteil der Frauen immer weniger. Bei den Universitätsprofessoren liegt er bei 23%. Jungen Frauen rät sie, sich ihrer Fähigkeiten mehr bewusst zu sein. Gerade gegenüber Männern, wenn diese sich überlegen fühlten. Man muss sehr viel am Empowerment arbeiten, schon ganz jung. Die Schülerinnen müssen schon an den Schulen auf diese Themen hingewiesen werden. Nach wie vor wandern viele Top-Wissenschaftler aus Italien aus. Im Ausland sehen sie oft bessere Perspektiven. Das treibt auch Antonella Polimeni um. Ihrer Meinung nach muss man bereits den Jungen eine feste Stelle bieten. Es gibt unter den Forschern diejenigen mit Zeitvertrag. Diese dürfen nicht in einer Blase ohne Festanstellung landen. Diese exzellenten jungen Leute haben an der Sapienza zu 65% schon ihre Habilitation. Das bedeutet, dass sie brillante junge Menschen sind und sie müssen die Möglichkeit haben, eine Stelle des Vertragtyps B zu bekommen, der dann ein wirklicher struktureller Eintritt in die akademische Welt bedeutet. Doch die Mittel sind knapp. Seit langem. Polimeni spricht von der nationalen Unterfinanzierung der Universitäten. Ein Teil der Corona-Hilfen soll nun auch in Forschung und Studium fließen. Möglicherweise könnte so die Krise in diesem Bereich dazu führen, eine neue Richtung einzuschlagen.
Der Übergang vom Studium zum eigenen Unternehmen wird immer fließender, seit Startups auch an Hochschulen Einzug halten. Gerade an technischen Universitäten ist das mittlerweile weit verbreitet. Da gibt es Gründungszentren und Inkubatoren, also Orte, an denen Studierende, die fertig werden, ihre Forschungsprojekte und Erfindungen auch gleich noch mit einem Geschäftsmodell versehen. Die Hoffnung, die eigenen Ideen möglichst rasch zu Geld machen zu können. Das Gründerzentrum Wavelab in München ist in dieser Szene etwas Neues, denn es ist an einer Musikhochschule angesiedelt, an der vor allem die klassischen musikalischen Disziplinen wie Operngesang oder Ballett gelehrt werden. Wie und in welchen Bereichen Leute, die hier studieren, unternehmerisch tätig werden können, hat sich unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone erklären lassen.
Es ist bisher einzigartig. Das Wavelab soll das Unternehmertum an der Hochschule für Musik und Theater München fördern. Hochschulpräsident Bernd Riedmann in einer Online-Pressekonferenz.
Ich freue mich sehr über das neue Wavelab als Innovationslabor und Gründungszentrum der Hochschule für Musik und Theater München.
Ein Start-up aufmachen, das kennt man schon länger an der TU München, wo junge IngenieurInnen seit Jahren ihre Forschungsarbeiten ausgründen. Doch an einer Hochschule für Musik und Theater ist man bisher mit der Businesswelt eher wenig in Berührung gekommen oder verschont geblieben, je nach Sichtweise.
Die allermeisten Kunsthochschulen, nicht nur in Bayern, mindestens in Deutschland, tun sich immer noch schwer mit den Themen Unternehmer und Gründertum. Viele künstlerisch Lehrende, das weiß ich aus vielen Gesprächen, begegnen der Thematik mit einem gewissen Misstrauen. Wir stoßen ja immer noch auf so ganz alte ideologische Gegensätze von Kunst versus Kommerz, zwischen der losgelösten Freiheit in der absoluten, sprich freien Kunst und dem merkantilen Zweck in der Kultur- und Kreativwirtschaft.
Doch auch in den schönen Künsten dürfe man sich dem unternehmerischen Denken nicht verschließen, sagt Riedmann. Gerade in der Krise im kulturellen Sektor, die mit und nach der Pandemie zu erwarten sei, sei unternehmerische Kreativität gefragt. Natürlich geht es hier weniger um Studierende von Ballett und Operngesang, sondern in erster Linie um Studierende in Kulturmanagement und den künftigen Masterprogrammen zu digitaler Klangkunst, digitalen Performances und künstlicher Intelligenz. Hier soll sich Kunst mit Hightech verbinden.
Zum Beispiel Drohnen, Choreografen, die komplexe Choreografien von Drohnen auf Bühnen koordinieren oder diese Drohnen auch ausstatten in ihrer visuellen Gestaltung. Also es sind Berufsbilder, an die wir noch gar nicht denken, was da alles sich entwickelt.
Zusätzlich wird es auch Büroraum und Betreuung für junge Startups geben, in einem sogenannten Inkubator. Idealerweise sollen dann dort Menschen, die sich mit Musik auskennen, zusammen mit Techies, die was von Computer verstehen, an neuen Ideen basteln. Antonia Wach vom Wavelab-Team.
Wenn man jetzt Bühnenbildmodelle mit dem 3D-Drucker erstellen möchte oder mithilfe von großen Datenmengen komponieren möchte oder Videokonferenzsysteme für Musikunterricht zum Beispiel.
Natürlich gehört zum Start-up-Business das Risiko dazu. Und ganz in dieser Manier gibt sich auch der Hochschulpräsident Bernd Redmann.
All dies ist natürlich ein Versprechen auf die Zukunft. Ob sich im Wavelab wirklich die kreativsten Köpfe zusammenfinden, gegenseitig inspirieren zu Innovationen, erfolgreichen Unternehmensgründungen. Ob es gelingt, Anschluss zu finden an die international herausragenden Netzwerke in der Kreativszene. Wir dürfen hier gespannt sein. Wir schaffen jedenfalls die Voraussetzungen dafür.
Und das Budget dafür stellen die Musikhochschule und 3 Stiftungen zur Verfügung. Doch ist der Start in ein eigenes Business der Weg für alle etwas, die auf der Hochschule für Musik ihr künstlerisches Studium absolvieren? Ganz klar nein, die Sprecherin der Hochschule Maren Rose.
Wir haben ja das Career Center bei uns am Hause, das auch wirklich da ansetzt, Orchestermusiker zu coachen im Sinne von, wie schreibe ich eine Bewerbung, wie bereite ich mich auf Themen vor, wie führe ich Vertragsverhandlungen und nicht falsch verstehen, natürlich nicht nur Orchestermusikerinnen, Orchestermusiker, sondern alle Musikerinnen, Musiker, Künstlerinnen, Performerinnen, Tänzerinnen und so weiter, die bei uns an der Hochschule ausgebildet haben, haben auch Zugang zu den Workshops des Career Centers, können da auch Einzelcoaching haben.
Auch Jule Schröder, Leiterin des Wavelabs, macht klar.
Das ist als eine Ergänzung zu sehen, aber auf gar keinen Fall als ein Ersatz.
Wir haben den 1. Dezember, Zeit, das erste Türchen aufzumachen. Haben Sie einen Adventskalender zu Hause? Was haben Sie da hinterm ersten Türchen gefunden heute? Leckere Schokolade? Ein kleines Geschenk? Vielleicht was Selbstgemachtes? Ich habe mal einen Adventskalender gebastelt und verschenkt. Da mussten erstmal Matheaufgaben gelöst werden, um überhaupt das richtige Türchen zu finden. Drin war dann ganz klassisch Schokolade. Es gibt aber einen Adventskalender, der geht noch einen Schritt weiter. Da verstecken sich die Matheaufgaben hinter den Türchen, quasi als Belohnung. Heute steht da zum Beispiel diese Aufgabe.
Wichtel Oswald lässt sich gerne Zeit auf seinem Weg zur Arbeit in der Geschenkefabrik. Er mag es, kreuz und quer durch das Wichteldorf zu flanieren und andere Wichtel zu begrüßen. Deshalb geht er jeden Morgen auf verschiedenen Wegen. Nachdem er oft zu spät zur Arbeit gekommen ist, hat er sich eingeprägt, wie viel Zeit er zwischen den einzelnen Gebäuden und Plätzen braucht. So kurz vor Weihnachten haben die Packwichtel sehr viel zu tun und Oswald muss unbedingt pünktlich sein. Deshalb geht er die letzten Tage vor Weihnachten immer den schnellsten Weg. Wann muss Oswald spätestens zu Hause losgehen, damit er nicht später als 7 Uhr an der Geschenkefabrik ankommt?
Dazu gibt es dann eine Karte, auf dem die einzelnen Gebäude im Wichteldorf aufgezeichnet sind und die Zeiten, die Wichtel Oswald von Gebäude zu Gebäude braucht. Mathe im Advent heißt der digitale Kalender, richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 bis 6. Außerdem gibt es noch eine zweite Variante für Ältere. Registrieren und mitmachen können sich einzelne Personen, aber auch ganze Klassen. Das Ganze ist als Wettbewerb konzipiert, der Kinder und Jugendlichen Lust auf Mathe machen soll. Vielleicht ja auch was für Ihre Klasse, Ihre Kinder, Nichten, Neffen, Cousins, Cousinen oder Freunde. Damit machen wir heute hier das Türchen wieder zu. Ich bin Sabrina Loy und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Ciao!